Wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Schön, freut mich. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Es ist schon wieder ein Vierteljahr rum. Irgendwie, das Jahr hat doch gerade angefangen, oder? 2019 und jetzt ist schon wieder ein Viertel rum. Ja. Wie geht's dir denn so mit deinen, ist noch irgendwas übrig von deinen guten Vorsätzen, mit was du so ins Jahr gestartet hast? Hast du das noch im Blick, was du dir vorgenommen hast für dieses Jahr, was du für Ziele hast? Alles. Nicht erschrecken, die tun nichts Böses dahin. Ne? Alles gut? Ja, genau. Sieht schön aus, ne? Nee, ist ja noch nichts drauf. Aber ich habe so die Tage noch mal so ein bisschen intensiv drüber nachgedacht. Boah, wie gesagt, jetzt schon 3 Monate rum, 2019. Wo will ich denn eigentlich noch hin in diesem Jahr? Was ist mir eigentlich noch mal so wirklich wichtig? Und dabei bin ich ziemlich tief abgesackt, sag ich mal. Also wirklich so in der Tiefe noch mal zu spüren, weil ich gemerkt habe, boah, so irgendwie am Horizont, das sind so verschiedene Sachen für mich unscharf, so unklar, nicht so ganz sauber klar, wo ich gemerkt habe, okay, aber um das klar zu kriegen, was so konkret für mich wichtig ist, muss ich einfach noch mal eine Etage tiefer gehen. Was bewegt mich eigentlich wirklich? Und das fing dann wirklich an, mich sehr zu bewegen, als ich damit nochmal so Kontakt aufgenommen habe, was mich so wirklich bewegt. Und klappt das noch oder haben wir wieder das Problem mit dem... Okay, er kommt, super. Ich habe nichts gemacht, ne? Also, wohin ging es noch? Okay. Genau, danke Simon. Also ich habe da nochmal so überlegt, was mich so wirklich so in der Tiefe antreibt. Weil ich finde nichts Schrecklicheres, als wenn man Dinge tut, weil man sie halt immer so tut. Ich finde nichts Schrecklicheres, nichts Langweiligeres als Routine. Und ich meine, ich habe den aufregendsten Job, den es überhaupt gibt auf dieser Welt als Pastor. Das ist der schönste Job, den es gibt. Es gibt keinen schöneren. Es ist aber auch der herausforderndste Job, den es gibt. Also der dir alles abverlangt und dann noch darüber hinaus. Und das ist einfach großartig zu erleben, dann immer wieder zu gucken, okay, was treibt mich denn eigentlich wirklich an in dem, was ich tue? Ich meine, Sonntag für Sonntag stehe ich hier und das mache ich schon seit über 3 Jahrzehnten. Und danke, das ist cool. Ja, ich wollte euch sagen, was mich bewegt. Das bewegt mich. Jetzt lacht ihr, gell? Ja, wenn ihr jetzt bloß wüsstet, was dahinter steckt, ne, dann würde es vielleicht sogar Sinn machen. Um was kann es wohl gehen? Um was geht es eigentlich wirklich? Meine Leidenschaft, die mich immer und immer wieder antreibt, ist genau das. Von Gott veränderte Menschen verändern diesen Planeten. Das ist meine Leidenschaft. Und auch so wie, ich fand das einfach, als ich das Bild gesehen habe, ja, das ist es. Ja, so wie irgendwie diese Schneckennatur verändert wird, in eine Sprungkraft, eine Lebenskraft da hineinkommt, genau das drückt es aus, diese Lebenskraft Gottes, die unsere Herzen und unser Leben verändern will. Was mich daran besonders beschäftigt ist, dass ich ja wirklich seit über 3 Jahrzehnten die Entwicklung von Menschen beobachte. Das ist für mich ein zentrales Thema. Wie entwickeln sich Menschen? Was machen Menschen mit dem, was sie so hören? Sonntag für Sonntag, besonders die Christen, die mit Gott unterwegs sind. Und das ist sehr unterschiedlich. Ja? Es gibt Menschen, die haben eine Begegnung mit Gott und du merkst, boah, das verändert ihr Leben radikal. Und irgendwie laufen sie auch tatsächlich dann in dieser neuen Spur für ihr Leben und haben vielleicht nochmal so ein paar Dellen in ihrer Entwicklung, wo sie ein bisschen ins Schlingern kommen, aber grundsätzlich die Richtung stimmt. Dann gibt es Leute, die machen starke Erfahrungen mit Gott, also auch emotional wirklich tiefgehend und du merkst, boah, ja, Begeisterung. Und nach einer Zeit X, und da kenne ich alles, das geht von ein paar Monaten oder ein halbes Jahr oder auch 2, 3 Jahre, und auf einmal ist nichts mehr, alles weg. Alles wird geleugnet, was man erlebt hat, und irgendwie ist nichts mehr davon übrig. Und dann gibt es andere, die durch verschiedene Krisen in ihrem Leben, die wir alle mehr oder weniger haben, ins Schlingern kommen. Sie haben eine Begegnung mit Gott gehabt, aber da gibt es Krisen, da gibt es Brüche im Leben und sie kommen ins Schlingern. Und ich habe entdeckt, Schmerz ist einer der Hauptkiller, wie Menschen aus ihrer Bahn geraten. Und da gibt es unterschiedliche Reaktionen drauf. Ich habe ja sehr früh in meinem Leben gelernt, das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was du daraus machst, aus dem, was dir passiert. Und wenn du das verstehst, tief in deinem Herzen verstehst, ja, das ist so, dann hast du eine ganz andere Grundlage, auch mit schmerzhaften Erfahrungen umzugehen. Wenn du aber diese Grundlage nicht hast, ist die Gefahr sehr groß, dass der Schmerz dich völlig aus der Bahn wirft. Und eins, was mich immer wieder beschäftigt, ist, dass Menschen, Christen, trotz intensiver Gotteserfahrungen und besonders auch so, gibt ja nochmal so diesen Bereich pfingstlich-charismatischer Spiritualität, wo sehr großen Wert auf sehr intensive Geisterfahrungen gelegt wird. Und auch da habe ich immer wieder diese Beobachtung gemacht, ja, die Leute machen intensive Erfahrungen, aber ihr Leben verändert sich nicht wirklich. Es bleibt immer wieder in gewissen Spuren. Neulich hat mir jemand was erzählt, aus unserer Gemeinde, hat mir erzählt, wie er angesprochen wurde von einem Kollegen aus der Gegend, ob er denn nicht in die andere Gemeinde kommen wollte, weil bei uns könnte er ja sowieso nicht so wirklich wachsen. Da habe ich gedacht, warum macht ein Kollege sowas? Verstehe ich nicht. Ist nicht so einfach, damit umzugehen. Dann denk, obwohl, mir macht das jetzt nichts mehr aus. Früher hat mir das mal was ausgemacht, aber jetzt gehe ich damit anders um. Aber da frage ich mich, was haben wir eigentlich wirklich von dieser Botschaft verstanden? Um was geht es denn eigentlich? Es geht eben nicht einfach nur darum, dass wir irgendwelche geistlichen Erfahrungen machen. Sondern es geht um Veränderung. Warum ist das jetzt weg? Cool. Hat sich verändert, ja. Ja, da ist es wieder. Das ist lustig, ja, das ist lustig. Okay, also muss ich aufpassen hier. Vielleicht muss ich doch mal hier stehen bleiben. Ja, okay. So, von Gott veränderte Menschen, das ist das Herzstück. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns immer wieder neu beschäftigen müssen. Und viele, die mich jetzt auch über eine Zeit lang schon kennen, die haben gemerkt, also ich rede nicht nur, wie soll ich mal sagen, ich rede nicht nur von geistlichen Wahrheiten, sondern ich versuche auch Erkenntnisse zu integrieren, die man aus dem Bereich der Psychologie und der Wissenschaften entdeckt hat. Da ist überhaupt ein ganz neues Feld, wo eine Verbindung entstanden ist zwischen dem, was wir Mystizismus nennen und wissenschaftliche Erklärungen, wo man merkt, viele Dinge, die wir früher für mystisch gehalten haben, dafür gibt es ganz einfache Erklärungen. Ja, so ein paar Dinge habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und weil halt für mich das wirklich dieser Antrieb da ist, was bringt wirklich Veränderung in das Leben von Menschen? Und da brauchen wir wirklich einen ganzheitlichen Ansatz. Wir brauchen die ganze Perspektive, weil das ist unser Auftrag. Das ist doch, um was es geht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so. Wo? Auf der Erde. Das heißt, in unserem Umfeld, da, wo wir leben. Das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist nicht, Menschen zu retten, damit sie in den Himmel kommen, damit sie ein Ticket haben, um in den Himmel zu kommen, sondern sein Ziel ist, Menschen zu retten, sprich zu verändern. Und dass durch diese Veränderung, die sie erleben, eine Veränderung auf diesem Planeten geschieht. Und ich glaube, wenn wir unsere Welt so anschauen, was da gerade so aktuell alles in der Welt los ist, da merken wir, oh, dieser Planet braucht echt Hilfe, oder? Ja. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Damit ermutigt und ermahnt, kann man vielleicht auch sagen, Paulus, die Christen in Rom. Und ein wichtiger Schlüssel da drin ist, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und damit schließt er an eine Aussage von Jesus, da sagt er, ihr werdet Wahrheit erkennen und diese Wahrheit, die wird euch frei machen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz inhalten, warum ist eigentlich Veränderung manchmal so schwer? Ich meine, dieses Thema, du hast dir was vorgenommen für das neue Jahr oder, finde ich ja ganz mutig, Connect-Gruppe, mal 6 Wochen ohne Süßigkeiten, ja, ist ja eine krasse Nummer. Ne? Vielleicht hast du schon mal festgestellt, dass es durchaus eine Woche geben kann, wo du keine Süßigkeiten isst, weil du denkst einfach nicht dran, du hast gar keine Zeit dafür, es passiert einfach, dass du eine ganze Woche keine Süßigkeiten isst. Aber in dem Moment, wo du dir vornimmst, eine Woche lang keine Süßigkeiten zu essen, was passiert? Ein Aufruhr entsteht in dir und ständig zieht etwas in dir, etwas oder jemand, boah Mann, und das wäre doch so lecker und man könnte ja doch mal eine Ausnahme machen, das ist ja nicht wirklich so schlimm, ich kann ja dann den Rest der Woche noch ohne Süßigkeiten. Oh, kennt ihr das? In dem Moment, wo du es dir vornimmst, jetzt gibt es ganz eine Theorie dazu, die Leute sagen, dann ist eine Anfechtung. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesem Gedanken, das ist eine Anfechtung. Ich will einmal kurz erklären, warum. Wer von euch war schon mal in einem Fitnesscenter oder ist aktuell gerade in einem Fitnesscenter? Mal Hand hoch. So, okay, gut. In einem Fitnesscenter drückt man Gewichte, ja? Meistens mit vielen Wiederholungen, ja? So 3x12 hoch und runter, ja? Okay? Bist du schon mal auf die Idee gekommen, diesen Widerstand als Anfechtung zu bezeichnen? Ich meine, wenn du so machst, ist ganz einfach. Wenn du aber das Gewicht dran hast und willst trainieren, dann kommst du doch nicht auf die Idee zu sagen, das ist aber eine Anfechtung. Vorher ging es ganz einfach, jetzt hängen diese blöden Gewichte da dran, ist so schwer. Irgendwie macht das keinen Sinn, gell, oder? Ja. So, das Problem mit diesem Gedanken der Anfechtung ist, wenn, ich sage ja nicht, dass es das nicht gibt, aber das Problem ist, achte mal darauf, was es damit dir macht, wenn du das denkst. In der Regel schwächt es dich nämlich in deiner Kraft. In der Regel entmachtet es dich in deiner Position. In der Regel macht es dich zu einem Opfer von einer Kraft, die von außen dich stört. Und du stehst nicht mehr in deiner Verantwortung. So, das Erste, was du wissen willst, wenn du Veränderung haben willst, ist, dass du Verantwortung übernimmst. Und zwar 100%. 100%. Sonst funktioniert es nicht. Und genauso wie keiner auf die Idee kommen würde, im Fitnesscenter die Widerstände als Anfechtung zu betrachten, sondern als was betrachtet er ist? Als Training. Ja, ich will Muskel aufbauen. Wenn ich Muskelaufbau haben will, muss ich trainieren. Also, all deine Widerstände, was auch immer es ist in deinem Leben, betrachte es als Training. Okay? Und schon bist du wieder in deiner Verantwortung, in deiner Kraft, dass du sagst, ich habe mein Training. Okay? So, der nächste Punkt, warum es manchmal so schwer ist. Und jetzt brauche ich hier einen guten Stift gleich. Und zwar sagt man, dass du im Laufe des Tages ungefähr 60.000 bis 70.000 Gedanken denkst. Ich weiß zwar nicht, wie die das gezählt haben, aber irgendwie kann man das wohl rausfinden. Ich habe auch schon Zahlen gelesen, die noch da drüber lagen, über 60.000 bis 70.000. Es spielt auch mal keine Rolle. Nehmen wir mal an, sind wir mal ganz brav und gehen wir mal von 60 plus minus 1.000 Gedanken aus. Der Punkt ist der, 90%, über 90% deiner Gedanken, die du tagtäglich denkst, von diesen 60.000 bis 70.000 Gedanken, sind dieselben Gedankenkreisläufe, die du vorgestern gedacht hast und gestern gedacht hast. Sind einfach nur eine Wiederholung von etwas, was schon mal stattgefunden hat. Jetzt ist aber der Punkt, deine Gedanken führen ja immer wieder zu bestimmten Entscheidungen. Okay? So, immer wieder die gleichen Gedanken führen letztendlich immer wieder zu denselben Entscheidungen. Dieselben Entscheidungen führen immer wieder zu demselben Verhalten. Wer kennt das nicht? Diesen Gedanken, ich müsste mal wieder mehr Sport machen. Ich müsste doch eigentlich mal abnehmen. Ich müsste mich doch eigentlich gesünder ernähren. Ich müsste doch eigentlich mehr Bibel lesen. Ich müsste doch, kennt ihr diese Sätze? Ich müsste doch eigentlich. So, wenn du tagtäglich, wenn 90% deiner Gedanken einfach nur Wiederholungen sind von dem, was du vorher gedacht hast und dass die Entscheidungen immer wieder, 90% der Entscheidungen, die du triffst, immer wieder die gleichen Entscheidungen sind und das Verhalten dann auch entsprechend ist, wie soll das funktionieren? Ich müsste mal. Versteht ihr? Weil das Verhalten, dass du nicht anfängst, dich gesünder zu ernähren, das Verhalten, dass du nicht irgendwie anfängst, mehr Sport zu machen, liegt da drin, in dieser Spur, die gelegt ist, dass 90% deiner Gedanken die Wiederholung der Gedanken von gestern sind. Das Verhalten, immer wieder dasselbe Verhalten, führt immer wieder zu denselben Erfahrungen. Okay? So, die Erfahrung ist dann einfach die, du ernährst dich nicht besser. Du machst nicht mehr Sport. So, immer wieder dieselben Gedanken führen immer wieder zu denselben Entscheidungen. Immer wieder dieselben Entscheidungen führen immer wieder zu demselben Verhalten. Und immer wieder dasselbe Verhalten führt immer wieder zu denselben Erfahrungen. Und immer wieder dieselben Erfahrungen produzieren immer dieselben Emotionen. Okay? Das ist der Kreislauf. Die Gedanken produzieren Entscheidungen, die Entscheidungen produzieren Verhalten. Dein Verhalten produziert bestimmte Erfahrungen, die du machst. Du gestaltest, du bist der Schöpfer deiner eigenen Realität. Durch diesen Kreislauf wird es für dich sichtbar. Immer dieselben Erfahrungen, die du machst, aufgrund deiner Entscheidungen, aufgrund deiner Gedanken, produzieren dieselben Emotionen. Und dieselben Emotionen lösen wieder dieselben Gedanken aus. Und so bist du gefangen in einem Kreislauf. Verstehst du jetzt, warum Veränderung so schwer sein kann? Jetzt sagt der Paulus, verändert euch durch die Erneuerung, durch die Veränderung eures, was? Eures Denkens. Irgendwo muss ein Cut hier rein. Irgendwo müssen wir diesen Kreislauf durchbrechen. Ich muss mir das anschauen. Das heißt, das erste Mal, halten wir mal fest, wir haben gesagt, am Anfang steht die Entscheidung, ich übernehme 100% Verantwortung für mich und mein Leben. Der nächste Punkt ist, ich schaue mir die Realität an, wie sie ist. Ein großer Fehler, der immer wieder uns auch Blockaden in der Veränderung Wachstum schenkt, ist, dass wir uns die Wirklichkeit schöner denken, als sie eigentlich ist. Wir relativieren, wir rationalisieren, wir haben unsere Erklärungen, wir haben für alles unsere Geschichten, warum unser Verhalten so ist, wie es ist. Und damit ist wieder alles in Ordnung. Und du merkst, glaube ich, an dieser Stelle, wenn du wirklich Veränderung willst, brauchst du eine Entscheidung, die sehr tief aus deinem Herzen herauskommt. Bei dem Kreislauf haben oberflächliche Veränderungswünsche keine Kraft, keine Auswirkung. Das Ganze, um diesen Part hier nochmal deutlich zu machen, was Emotionen, Gedanken und Emotionen produzieren bestimmte biologische Chemikalien. Diese chemischen Substanzen, also Emotionen sind chemische Substanzen und die produzieren diese Gedanken oder beeinflussen diesen Gedankenkreislauf. Das heißt, diese Veränderung ist nicht nur in deinem Kopf, sondern sie ist in deinem ganzen System, inklusive deinem Körper. So, wenn du Veränderung willst, brauchst du eine tiefe, kraftvolle Entscheidung. Und das ist der Grund, warum in der Regel zwei Faktoren nur zur Veränderung führen. Entweder ein großer Schmerz oder eine tiefe Leidenschaft. Ich will es, weil ich es von ganzem Herzen will. Das sind wichtige Voraussetzungen, wenn wir wirklich Veränderung haben wollen. Jetzt sagt Jesus hier, wenn ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also halten wir nochmal fest, was brauchen wir? Wir brauchen eine starke Erfahrung, die uns hilft. Schmerz zum Beispiel ist so eine solche Erfahrung. Aber Schmerz allein ist es auch nicht, nicht nur, sondern es gibt auch andere Erfahrungen, die uns aus diesem Kreislauf herausholen können. Und zwar das, was Jesus hier beschreibt. Wenn ihr Wahrheit erkennt, wird die Wahrheit euch frei machen. Heißt, der Satz geht ja vorweg, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Also das heißt, beschäftige dich mit Wahrheiten. Zum Beispiel dieser Vers. Wenn du immer wieder, nehmen wir mal einen anderen Gedanken, wenn du immer wieder unter Selbstzweifel und Selbstanklage und schlechtem Gewissen leidest, könntest du zum Beispiel den Satz nehmen aus Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, es gibt keine Anklage mehr für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. So, und den isst du morgens, mittags, abends, so lange, bis du merkst, da tut sich was in meinem Herzen. Die Kraft der Wahrheit entfaltet sich in meinem Herzen. So, wenn ihr in meinem Wort bleibt, heißt das, genau. Ich beschäftige mich mit dem Wort, ich lese es. Manche Geschichten, zum Beispiel letzte Woche habe ich nochmal so diese Geschichte erzählt mit Jesus auf dem Wasser, die Jünger im Boot, das Boot ist kurz vor dem Kentern und die sind schon ganz auf, Jesus schläft im Boot und die sind schon ganz aufgeregt und sagen, hey Meister, was ist los, du pennst hier, wir gehen hier unter, schnallst du nicht, was hier los ist, du bist doch sonst so helle. Und Jesus steht dann auf und sagt, was ist denn los mit euch? Warum habt ihr so eine Angst? Das ist schon eine ziemlich krasse Situation, oder? Ich habe diese Geschichte, ich weiß nicht wie oft, in der Woche gelesen. Immer und immer wieder, jeden Tag, immer wieder. Und ich brüte darüber. Ich lasse diese Gedanken in mir arbeiten. Brüten, nachdenken. Von der Seite und von der Seite. Immer wieder neu. Es ist eine kleine Geschichte. Ja. Es ist nicht ein großer Kraftakt, sondern es sind solche einzelnen Gedanken und du bewegst das. Und dann merkst du irgendwann, da öffnet sich was. Da kommt plötzlich eine Kraft rein, da ist eine Energie drin, die irgendwie richtig Kraft hat. Und du merkst, boah, ja. Und das ist, was Jesus meint, ihr werdet Wahrheit erkennen. So, Wahrheit, ich sag's nochmal, Wahrheit ist nicht einfach nur etwas, was du studieren kannst mit dem Kopf. Wahrheit ist eine Erfahrung, die du machst. Wahrheit braucht eine Begegnung. Du brauchst eine Begegnung mit Wahrheit, die dein Herz verändert und nicht nur eine theoretische Erkenntnis. Und das ist ungefähr so wie, wir waren ja im Winter im Erzgebirge und ich habe immer so den Drang, wenn ich irgendwo bin, ich möchte gerne wissen, wo ich bin. Also ich erkunde gerne die Gegend, okay? So, und das war ein bisschen schwierig am Anfang, weil da war alles verhangen durch so eine komische Nebelsuppe, also von Bergen konnte man gar nichts sehen, es war einfach nur wie Nebelwand, ja? Und ja, und irgendwann konnte ich dann raus und hab dann aber vorher, bevor ich raus bin, mir die so diverse Landkarten betrachtet. Wo kann ich lang gehen? Kann ich hier lang gehen? Kann ich da lang gehen? Kann ich da lang gehen? Ja? Und als ich dann die Wege tatsächlich gegangen bin, habe ich gemerkt, oh, das ist ganz anders als den Eindruck, den ich bekommen hatte, als ich die Karte gelesen habe. Kennst du das? Ich meine, klar, wir haben heute Navi, da lesen wir keine Karten mehr, das nimmt ja uns das Navi ab, ja, aber ich mag immer noch selber mal, gerade wenn ich in ein unbekanntes Gebiet fahre, selber erst noch mal gucken, Moment mal, wie sieht denn diese Landschaft überhaupt aus? Ich möchte gern selber verstehen können, ob das, was das Navi mir empfiehlt, auch Sinn macht. Ja? So, auf jeden Fall geht mir um diese Erfahrung, du kannst die Karte studieren und kannst beschreiben, wo die Wege verlaufen. Aber die Erfahrung, wie es dort ist, wenn du selber gehst, die stellt das, was du vorher studiert hast mit dem Kopf, völlig in den Schatten. Ja? Wenn du so einen Stadtplan siehst, ja, du kannst beschreiben, aha, da ist diese Straße, da ist jene Straße, da ist die Hospitalstraße und da ist die Bismarckstraße. Aber bist du da schon mal langgelaufen? Hast keine Ahnung, was da los ist. Ich meine, klar, wir können jetzt noch Google Earth dazu nehmen, die Satellitenbilder, dann sehen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver. Ne? Aber so gehen viele Christen mit der Wahrheit um. Sie studieren die Landkarte. Sie können dir ganz genau die Wahrheit beschreiben. Wenn du darüber sprichst, dann sagen sie, oh ja, kenne ich. Aber du merkst, das Leben, die Kraft dieser Wahrheit ist gar nicht präsent in ihrem Leben, zeigt gar keine Auswirkung. Was sie meinen ist, sie haben die Karte studiert, aber sie sind nicht selber die Wege gegangen. Sie haben nicht selber die Erfahrungen gemacht. Ja? Und das ist der Unterschied. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen, der Wahrheit begegnen. Wir brauchen diese Begegnung mit der Wahrheit und die Begegnung mit der Wahrheit, die kann uns aus diesem Kreislauf herausholen. Haben wir diese Begegnung mit der Wahrheit nicht? Haben wir nur Kartenkenntnisse im Kopf? Was für eine Kraft haben sie, uns aus diesem Kreislauf herauszuholen? Gar keine. Null. Aber eine Menge schlaue Sprüche können wir loslassen. Weil wir wissen es ja. Aber die Kraft ist nicht da. Das ist eine Form von religiösem Selbstbetrug. Und was wir brauchen, sind wirklich Menschen, die von Gott verändert sind. Ihr Lieben, wir brauchen ganz viel. Ja? Wenn du in diesem Kreislauf bleibst, wo lebst du? Du lebst immer in der Vergangenheit. Wenn 90% deiner Gedanken immer wieder zu denselben Entscheidungen führen, immer wieder dasselbe Verhalten produzieren, immer wieder dieselben Erfahrungen hervorbringen, immer wieder dieselben Emotionen hervorbringen, die wieder dieselben Gedanken hervorbringen, was macht das mit dir? Du lebst in der Vergangenheit. Aber es gibt kein Wachstum, es gibt keine Entwicklung, du bleibst stecken in der Vergangenheit. Oh, du kannst die ganz nett christlich kultivieren, die Vergangenheit. Aber es bleibt Vergangenheit. Es fehlt die Lebendigkeit. Es fehlt die Kraft. Es fehlt die Veränderung. Das wusste auch Paulus. Deshalb hat er diese Leidenschaft in seinem Herzen gehabt, die er im Kolosserbrief beschreibt. Da sagt er, Kolosserbrief Kapitel 1, 28, 29. Diesen Christus verkündigen wir euch mit aller Weisheit, die mir Gott gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben daran, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Christus, der mir seine Kraft dazu schenkt, wirkt in mir. Bumm. Okay. Das ist genau die Leidenschaft von Paulus. Und das Wenn mich jemand fragt, was ist deine Leidenschaft, dann kann ich sagen, genau, das ist meine Leidenschaft. Das ist meine Leidenschaft geworden in meinem Leben. Ich möchte Veränderung sehen. Ich möchte Christen sehen, die sich auf einen Prozess einlassen. Nicht Christen, die perfekt sind, vollkommen sind. Manche Übersetzung suggeriert das ja so ein bisschen, ja, damit wir prüfen können, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist, damit wir in allem vollkommen sind. Aber das griechische Wort, was dahinter steckt, was wir mit vollkommen übersetzen, hat nichts mit Vollkommensein im moralischen Sinn zu tun, sondern es hat was damit zu tun, aufs Ziel ausgerichtet zu sein, aufs Ziel hin unterwegs zu sein. Und das ist ein ganz anderes Bild. Und das Ziel ist, dass der Christus in dir, dass das unendliche, kraftvolle, göttliche Potenzial, was in dir ist, dass das zur Entfaltung kommt, dass das aufblühen kann. Das ist das Ziel. Hast du schon mal diesen Vers gelesen, Psalm 139? Da ist ein Psalm von David und da sagt er unter anderem, Gott, ich erkenne, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Der guckt sich in den Spiegel an und sagt, ich bin ein toller Typ. Gott, wunderbar sind deine Werke. Kriegst du das auch hin? Kriegst du das auch hin, dass du dich im Spiegel anguckst und sagst, boah, was bin ich für ein geiler Typ? Du, ich mache das manchmal. Ich gucke mich in den Spiegel an und sage, ey, Frank, du bist echt eine coole Type. Soll ich dir mal sagen, du gefällst mir. Ich will noch mal einen Gedanken hinzufügen. Vielleicht findest du es jetzt ein bisschen lustig. Die Bibel sagt im Buch der Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Schon mal gelesen? Furcht des Herrn hat nichts mit Furcht oder Angst in diesem lähmenden, beklemmenden Sinne zu tun, sondern es hat was mit einer tiefen Ehrfurcht zu tun. Okay? Tiefe Ehrfurcht vor Gott, vor der Größe, vor dieser wilden, leidenschaftlichen, rohen Kraft der Liebe und des Lebens. Ehrfurcht vor dieser Liebe, die trotz dieser Gewalt und Kraft trotzdem total liebevoll mir zugewandt sein kann. Hast du schon mal überlegt, mit diesem selben tiefen Ehrfurcht und Respekt vor dir selber in den Spiegel zu schauen? Zu sagen, boah, nicht nur, ich bin ein cooler Typ, sondern dieser tiefe, ehrfurchtgebietende Respekt vor dem, vor der Größe Gottes, die in dir ist. Hallo? Dreh dich mal bitte zu deinem Nachbarn und sag, es gibt Hoffnung für dich. Und jetzt dreh dich gleich nochmal zu dem anderen Nachbarn und sag ihm, ich meine das ernst. So, wie steht's mit deinem Respekt und der Ehrfurcht vor deiner eigenen Größe? Ja, aber Pastor, wir sollen doch demütig sein. Und Gott gebührt alle Ehre. Passt das zusammen? Nochmal, wo kommst du her? Wer bist du? Schon mal diesen Gedanken gehört? Du bist ein einzigartiger, genialer Gedanke Gottes? Und so, wenn du diesen genialen Gedanken Gottes kleinredest, ist das Demut? Das ist religiöser Kleister. Genährt von Selbstmitleid und Selbstzweifeln. Hat aber nichts mit Wahrheit zu tun. Wenn du der Wahrheit ins Gesicht schaust, dann erkennst du eine majestätische Größe in dir, nämlich die Größe, die Würde, die Großartigkeit Gottes. Brauchen wir Erneuerung des Sinnes vielleicht, um das zu erkennen? Weißt du, das ist so ein bisschen wie beim Sport. Jetzt kommt das wieder, ja. Genau. Ich mache auch so immer wieder Sport Und eigentlich komme ich so von der Leichtathletik. Also ich laufe sehr gern. Ich liebe es. Ich liebe es, im Wald zu laufen. Ich liebe es, allein im Wald zu laufen, vor allen Dingen. Und da kann ich so richtig schön abschalten, nachdenken. Jetzt habe ich aber noch eine andere Sportart. Die hat was mehr mit diesen inneren Kampfkünsten zu tun. Und deswegen habe ich jetzt mal mein Laufprogramm so für vor anderthalb Jahren eingestellt. Und ja, wie das dann so geht, ja, jetzt habe ich den Impuls gehabt, Mensch, fang doch mal wieder an zu laufen. Und ich denke, okay, ich laufe mal so bei uns auf dem Oberwert, so die Wasserwerkrunde, die ist ganz nett, da ist nicht viel Steigung drin. So. Und ja, eine Runde und dann überlegt, laufe ich noch eine Runde? Also eine Runde ist 2 Kilometer. Laufe ich noch eine Runde? Okay, ich wag's. Ich laufe noch eine Runde. Und ich merkte schon so gegen Ende, so die letzten 500 Meter, die gingen nicht ganz so locker vonstatten, wie ich das gewohnt war. Und dachte, okay, gut, wir müssen ja langsam anfangen. Ich habe das ja schon oft genug gemacht in meinem Leben. Ich weiß, wie man so Leistung wieder aufbaut. Und die Tage habe ich gedacht, ach, bei uns das immer so zu laufen, ist mir zu langweilig. Ich liebe ja im Wald zu laufen. Also fahre ich hoch in den Stadtwald. Und dann kommt mir so der Gedanke, Mensch, du könntest die große Runde laufen. Und dann kommt so mein Innerer, sagt, ich glaube, du bist noch nicht so ganz in dieser Verfassung. Und lauf mal lieber die kleinere Variante von dieser Runde. Und ich war einsichtig, habe gedacht, okay, ich laufe die kleinere Runde. Und irgendwie, als ich dann ein paar Tage später die Runde nochmal gelaufen bin, habe ich gedacht, aber heute laufe ich die größere Schleife von dieser Runde. Woher war ich geleitet, dieses zu denken, ich könnte die größere Runde laufen? Von meiner Erinnerung. Ich meine, es gab Zeiten, da bin ich 10, 12, 20 Kilometer durch den Stadtwald gelaufen. Und wer den Stadtwald kennt, das ist nicht ebenerdig. Da geht es ganz tief runter, dann geht es wieder ganz steil hoch. Und dann geht es nochmal ein bisschen geradeaus und dann wieder tief runter und wieder hoch. Und das geht ganz schön an die Substanz. Und das habe ich oft gemacht, so diese kleine Wald-Esch-Runde darum, Remstecken geparkt und rüber auf die andere Seite, sind so 11, noch was Kilometer, das war immer spaßig für mich. Und da schüttel ich mich einmal, setze mich entspannt ins Auto und fühle mich einfach nur gut. Das ist die Erinnerung. Der Körper, der lange nicht trainiert hat, und inzwischen etwas älter geworden ist, der hat was anderes gesagt. So, ich musste lernen, auf meinen Körper zu hören und zu wissen, der hat in dem Moment tatsächlich mehr Recht. Also laufen wir die kleinere Runde. Aber siehst du, manchmal geht es so mit unseren Wahrheiten, die wir geistlich meinen zu kennen. Wir haben vielleicht sogar mal eine Zeit lang Erfahrung damit gemacht und wir leben von der Erinnerung, aber die Kraft ist schon lange nicht mehr da. Und was es braucht, ist, dass du dich wieder neu einlässt zum Training, um zu trainieren. Mal einen Satz lesen aus dem Hebräerbrief. Da heißt es im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 12, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Nochmal, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult ist. Das ist nichts anderes als Training. Und mir geht es heute Morgen darum, dass du einmal verstehst, warum die Veränderung so schwer sein kann. Und warum du die Begegnung mit der Wahrheit brauchst, weil du sonst nicht aus diesem Kreislauf ausbrechen kannst. Du kannst dir die tollsten Vorsätze nehmen, du wirst nicht ausbrechen können. Und warum du dich lernen musst zu trainieren in der Wahrheit. Weil sonst lebst du aus einer theoretischen Erkenntnis, aber nicht aus der Kraft. Es ist derselbe Paulus, der sagt, und damit schließe ich ab, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern Gottes, die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus sagte, die Gnade ist bei mir nicht vergeblich geblieben. Er hat mir seine Gnade nicht vergeblich erwiesen. Wenn Paulus von der Gnade sprach und spricht, spricht er nicht von einem theoretischen, theologischen Konzept. Wie sonst könnte er sowas sagen wie die Überschwänglichkeit der Gnade? Das ist eine Erfahrung. Das ist eine Wow-Erfahrung. Da ist Begeisterung drin. Wenn etwas überschwänglich ist, wenn etwas überschwänglich fantastisch und großartig ist. So, wo ist unsere Begeisterung über die Gnade? Wie begeistert bist du von der Gnade? Könnte es daran liegen, dass es einfach nur eine theoretische Erkenntnis ist, die irgendwo abgelegt ist in deinem Herzen, aber du bist nicht wirklich trainiert in dieser Wahrheit? Wenn du trainiert bist in dieser Wahrheit, dann erlebst du, was Paulus auch erlebt hier, nämlich er sagt, die Gnade ist bei mir nicht vergeblich gewesen, vergeblich, weil ich sie nicht trainiert habe und damit die Kraft der Wahrheit verloren gegangen ist. Das meint er mit vergeblich. Sondern er sagt, die Kraft ist nicht vergeblich geblieben, sondern sie hat mich befähigt, mehr zu arbeiten als all die anderen klugen Leute, die sich für so klug halten. Da hat er da nämlich so einen kleinen Disput mit anderen. Und er sagt, die Gnade, die hat mich verändert, die hat mich befähigt, die hat mich bevollmächtigt, die hat mir Kraft gegeben. Es ist die Leidenschaft der Gnade. Es ist die Kraft der Wahrheit, die mich aus diesem Kreislauf herausgeholt hat und mich verändert hat.
Und was machen wir jetzt damit?
Womit fängt es an? Mit einer Entscheidung. Die Entscheidung, 100% Verantwortung zu übernehmen. Für das, was in deinem Herzen los ist. Welche Gedanken du denkst, welche Emotionen du hast. Und zu 100% darin ankommen und sagen, ja, ich gucke es an, ganz ehrlich. Ich rede es mir nicht schön, ich denke es mir nicht schön. Ich erzähle mir keine Geschichten darüber, dass es vielleicht nicht so ist, wie ich denke, wie es eigentlich aussieht. Sondern ich komme an und sage, ja, sieht nicht schön aus. Besonders da hinten in der Ecke, also dort und da in meinem Herzen, das ist nicht so schön. Und Leidenschaft, naja, ich bin ja eh nicht so der Typ dafür. So ein Blödsinn, Entschuldigung, aber jedem Menschen ist dieses Feuer, diese Leidenschaft. Du drückst es vielleicht anders aus, aber Leidenschaft ist trotzdem da. So, du triffst die Entscheidung, du guckst deine Realität an, wie sie ist und du lässt dich neu ein. Und vielleicht sagst du, okay, ich muss mal ein neues Trainingsprogramm, mein geistliches Trainingsprogramm auflegen. Und dann fang an mit einem irgendwelcher dieser Verse, die dich ansprechen, morgens, mittags, abends und kau so lange darauf rum und lies nichts anderes, sondern kau so lange darauf rum, bis du merkst, da kommt eine Kraft raus. Und immer wenn du merkst, ich hänge wieder in dieser Schleife, ich klage wieder über andere Leute, ich ärgere mich wieder über andere Leute, ich finde wieder dies und das blöd im Leben, so dieses Opferfeeling. Jemand hat das mal genannt, Opferitis humanis, ist die größte Seuche der Menschheit. Und du kannst da rauskommen. Du bist ein einzigartiger, genialer Gedanke Gottes und der Gedanke will ans Tageslicht kommen, will sagen, hier bin ich. Wie wäre es, wir gehen gemeinsam ins Trainingscamp? Fang weiter an, mach weiter mit Training in Dankbarkeit zum Beispiel. Gutes Training. Das Problem ist, wenn du in dieser Schleife hängst, wie schlecht alles ist, wie doof alles ist und wie doof alle anderen sind, weißt du? Hier, denk dran, immer wieder dieselbe Schleife, immer wieder dieselben Entscheidungen, immer wieder dieselbe Erfahrung. Wenn du jetzt nicht entscheidest, zu sagen, nee, ich höre auf damit, ich trainiere Dankbarkeit. Könnte es sein, dass in sich dir ein Widerstand regt, eine Anfechtung, die sagt, das ist aber doof. Da kann ich mich noch nicht mehr so schön ärgern über die anderen Leute. Weil dann sind die ja die Verantwortlichen und nicht ich. Ja, genau, das ist so unser Ego, das wehrt sich dagegen. Und da brauchst du keinen Teufel für, keinen Dämon dafür. Dein Ego reicht schon aus. Ich lade uns ein. Richte jetzt mal deinen Blick auf Jesus. Fokussiere dein ganzes Inneres, dein ganzes Herz. Die Bibel spricht davon, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und sie ermutigt uns. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Das ist schön, gell? So empfang jetzt seine Liebe. Sag Gott, ich empfange deine Liebe. Egal, ob es zum wiederholten Mal ist oder zum ersten Mal. Und lade Gott ein, in dein Herz zu kommen mit seiner Liebe. Sag ihm, hör mal, Gott, tut mir leid, mein ganzes Opfergejammer. Vergib mir, dass ich deine Größe in mir missachtet habe und ich möchte eine neue Perspektive auf mich und mein Leben haben. Ich empfange deine Liebe ganz neu. Und es gibt nichts, was dich von seiner Liebe trennen könnte. Du bist Kraft des Kreuzes mit Gott versöhnt. Und dann kommt der nächste Schritt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Bleib nicht nur stehen in dem Empfang der Liebe, sondern wisse, die Gnade befähigt dich zu lieben. Das heißt ja nicht nur, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sondern es heißt auch, wir lieben. Und vielleicht entscheidest du dich heute Morgen ganz neu zur Liebe für die Wahrheit, zur Liebe für die Gnade, zur Liebe für das Leben, was so fantastisch und so großartig ist. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Herzen und du weißt, was sich da jetzt alles gerade so regt und bewegt. Du kennst alle Widerstände in unseren Herzen. Du kennst alle Sehnsucht. Du kennst alles Verlangen. Und ja, Gott, wir öffnen dir unsere Herzen. Und wir wissen, es ist dein Heiliger Geist, der uns hilft, Wahrheit zu erkennen. Und Geist Gottes, ich danke dir jetzt ganz bewusst. Du bist hier, um die Kraft der Wahrheit in unseren Herzen zur Entfaltung zu bringen, für jeden Einzelnen. Und dafür danke ich dir. Amen.